Man könnte denken, wir hätten dieses Thema so speziell für die Amtseinführung der neuen Kirchenpflege ausgewählt. Eben so beste Aussichten, oder? Immerhin, und das ist sehr wichtig für uns gewesen, wir sind vollständig. Wir haben lange gebankt, viele von euch haben wahrscheinlich so ein bisschen mitgezittert, mitgebetet, mitüberlegt. Aber tatsächlich nach zwei Wahlgängen, wir haben eine vollständige Kirchenpflege. Ob ich jetzt schon von besten Aussichten sprechen würde, vielleicht ist das noch ein bisschen euphorisch, weil es ist ja doch einiges an Aufgabe, es fällt viel Know-how weg, man muss hier schon neu ansetzen, es ist also einiges für uns. Und ich habe gefunden, ja, also so der Moment für beste Aussichten, heute in der Früh habe ich mir überlegt, ja, wie viele Gottesdienste haben wir eigentlich noch in diesem Raum, bevor er umgebaut wird? Und wenn man so die Weltsituation ansieht, na gut, also beste Aussichten, nun ja. Aber es geht hier nicht um dieses Jahr, es geht nicht um 2022, sondern wir schauen weiter in die Zukunft, es geht um den Himmel. Und jetzt könnte es natürlich passieren, dass die von euch, die unter, sagen wir mal, 60, 70 sind, leise zu ihren Nachbarn sagen, ja, also das betrifft mich nicht, diskret hinausgehen, sondern sich schon einmal einen Kaffee genehmigen. Es gibt noch keinen Kaffee, nur um das gesagt zu haben. Und der Himmel, das ist kein Thema für das Lebensende, wenn man so langsam über das Sterben nachdenkt, sondern der Himmel ist ein Thema, das das ganze Leben prägt. Und das zeigt sich, wenn Paulus einmal über die schweren Dinge im Leben schreibt und dann schreibt er, ich bin sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Alles, was wir jetzt erleiden, und er hat viel erlitten und die Christen damals auch, und er sagt, wisst ihr, eigentlich all das, was wir jetzt Schweres haben, es ist letztlich nichts, nicht der Rede wert, wird es auch übersetzt, nicht der Rede wert im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Ich möchte das gern mit einer Linie vergleichen. Unser Leben wie eine Linie. Hier beginnt das, ich könnte so ein Baby hinmalen, aber ja. Und dann gibt es so die verschiedenen Abschnitte, Kindheit, Jugend, Erwachsen, ich mal, ja, vielleicht eine Beziehung. Irgendwann wird man dann wie alt, male ich mal ein Bett hin. Ja, und dann kommt der Moment, das Lebensende, die Lebenslinie geht zu Ende, man stirbt. Und für manche Leute ist dann noch so ein bisschen so etwas wie eine Ahnung, ja, es könnte dahinter ja vielleicht schon noch ein bisschen weitergehen, aber so genau weiß man das nicht. Und jetzt schreibt Paulus vom Leiden und auch er hat eine Lebenslinie vor Augen, also sie beginnt auch einmal irgendwo. Er ist irgendwo so da, sagt, ja, das Leben ist schon manchmal schwer. Aber sagt, es ist gar nicht so lange, eigentlich gar nicht so gewichtig. Das ist ja nur das Leben. Und er sagt, das, was nachher kommt, das alles, das um das geht es doch eigentlich. Diese erweiterte diese andere Lebenslinie, das war für Christen damals normal. Es gibt so eine Stelle im Hebräerbrief, finde ich spannend, fast unvorstellbar. Da schreibt jemand, ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man euer Hab und Gut wegnahm, denn ihr wisst, dass ihr durch Christus etwas viel Besseres besitzt, einen bleibenden Wert. Ich stelle mir das so vor, da ist so ein Gutshof, den die Christen besitzen und dann kommen so die römischen Soldaten und beschlagnahmen den ganzen Gutshof und die Leute stehen daneben Und einige beginnen zu weinen, das ist ihr ganzes Hab und Gut, alles, was sie haben. Und dann gibt es ein paar andere, die daneben stehen und sagen, weint nicht, wir haben etwas viel Besseres, wir haben etwas Bleibendes, etwas, was uns niemand wegnehmen kann. Und genauso wird im Hebräerbrief einmal davon gesprochen, von Christen, und das heißt von ihnen, ja, eigentlich sie haben sich wie als Gäste auf dieser Welt gefühlt. So nach dem Motto, ja, man ist hier zu Gast, aber nachher kommt noch etwas ganz anderes, viel Wichtigeres. Jetzt könnte man natürlich immer, wenn man über den Himmel redet, könnte so ein bisschen der Vorwurf kommen, ja, ihr Christen, oder? Das ist jetzt wirklich heikel, oder? Ihr redet, da sagt, ja, Gäste, ist nicht so wichtig, das Leben geht ja eh schnell vorbei, eigentlich geht es um den Himmel. Also der Vorwurf könnte kommen, die Christen kümmern sich ja gar nicht so richtig um dieses Leben, es vergeht ja eh schnell. Und das, denke ich, das spürt man in der Bibel niemals. Man sieht eine Leidenschaft für dieses Leben und ich denke, das ist eine Frage, die mich immer wieder umtreibt und die, denke ich, jeder sich stellen könnte, immer wieder, wo bin ich denn eigentlich im Leben? Und was liegt von mir und wie möchte ich das Leben gestalten? Und was möchte Gott von mir haben? Jedes Jahr von unserem Leben ist kostbar. Aber die Frage ist, ist denn dieses Leben alles für dich? Wenn du über dein Leben nachdenkst, hast du immer einfach das vor Augen? Die Frage, was passiert hier? Ist das Leben alles für dich? Wenn du leidest, ist dann deine ganze Existenz verpfuscht? Wenn jemand behindert ist oder eine psychische Beeinträchtigung hat, und ihr kennt sicher auch so Leute, da merkt man, ja, das ist einfach da in diesem Leben, das umfasst das ganze Leben. Ist dann die ganze Existenz so? Und da merke ich, wenn man diesen Blick hat, verändert sich alles ein bisschen. Die Jahre hier sind manchmal schön, manchmal fröhlich, aber manchmal auch schwierig und mühsam und kompliziert. Aber es ist eine Zeit, die schnell vorbeigeht. Und ich denke, damit verliert das Leben ein bisschen von dieser Stellung, es ist alles, was ich habe. Ich denke, das könnte etwas verändern. Stellt euch vor, ihr habt eine eigene Firma. Und die Firma ist so, die ist alles, was ihr habt, oder? Ihr lebt in dem drin. Ihr seid hier. Und die Firma ist alles, was ihr euch erträumt und was ihr habt und was ihr wollt. Und dann kommt die Firma finanziell unter Druck und ihr merkt, ihr könnt die Firma nur noch retten, wenn ihr jetzt mit russischem Gas handelt oder russischem Öl. Irgendetwas, wo ihr merkt, schon nicht ganz gut so, sollte man vielleicht nicht machen, aber die Firma, das ist meine einzige Hoffnung, die ich habe. Und ich denke, es verändert etwas von dieser Stellung, auch von einer Karrierendenken, von ich muss Erfolg haben, ich muss das alles haben. Es verändert etwas, wenn man von hier zu hier wechselt. Genauso ist es, wenn man Schweres erlebt. Es gibt Situationen, wo ihr merkt, das ist schwierig und das bleibt schwierig. Da wird es wahrscheinlich nichts besser werden. Und es macht einen Unterschied, ob man in dem lebt, in dem oben und sagt, es ist einfach alles, es ist und es bleibt. Oder ob man hier lebt und sagt, egal wie schwierig es hier ist, ich sehe immer Licht am Ende des Tunnels. Das ist so die erste Frage, so wie sieht deine Lebenslinie aus? Und die zweite Frage ist, die Adrian Plass in seinem Buch gestellt hat, wie ist der Himmel eigentlich? Es ist ja schon spannend, er weiß als Christ in diesem Buch, er überspitzt ja so das christliche Denken, und er weiß, er ist klar, man freut sich auf den Himmel, oder? Das gehört sich. Also wenn ich euch frage, freut euch auf den Himmel, dann wenn ihr gute Christen seid, dann sagt er, ja, selbstverständlich, der Himmel, ich freue mich. Und er macht's gut, er stellt mal die Frage, ja, worauf soll ich mich eigentlich freuen? Und er kommt zu dem Punkt, wo es einen Helden sagen lässt, ich möchte nicht sterben. Ich freue mich nicht auf den Himmel. Und am Schluss ist der Himmel ja nur so ein endloser Gottesdienst, oder? Man stirbt hier, kommt in den Himmel, man bekommt eine Harfe in die Hand gedrückt, ein weißes Gewand und dann verbringt man die ganze Ewigkeit damit, von früh bis spät Loblieder für Gott zu singen, so wie in einem Gottesdienst. Und sagt, nein, ich freue mich nicht. Wie ist also der Himmel? Ich finde es spannend, dass die verschiedenen Religionen alle wie so eine Vorstellung von einem Danach haben. Ich würde behaupten, Gott hat das in die menschliche Seele hineingelegt, etwas von dieser Ahnung, dieses Leben ist nicht alles. Es gibt etwas noch mehr, es gibt nach dem Tod, es gibt etwas, was hier weitergeht. Und da merkt man, die Antworten sind unterschiedlich. Ich glaube, wenn man Mohammedaner ist, dann hat man es in der Hinsicht ein bisschen einfacher. Also ich habe so ein bisschen nachrecherchiert, gibt es einen Koran und die Hadith, also eine weitere Quelle. Und die beschreiben, was einem Muslim erwartet. Das ist jetzt nicht für euch Frauen, ja, das ist mal so von Mann zu Mann, oder? Ja, also schon. Man kann es ja schon sagen, ja, attraktive Jungfrauen, in der Hadith ist die Zahl genannt, 72. Es geht ja nicht darum, sich irgendwie lustig zu machen über etwas, aber ich merke im Vergleich dazu, bleibt die Bibel relativ vage. Also da lese ich nichts davon. Sie ist irgendwie zurückhaltender und dann merkt man, bei den Christen in der Bibel, sie reden vom Himmel, sie freuen sich auf den Himmel, sie sehnen sich danach. Und gleichzeitig frage ich mich, worauf freuen sie sich eigentlich? Deswegen mal eine Bibelstelle dazu aus der Offenbarung. Da spricht Gott davon, dass er eines Tages alles neu machen wird. Da heißt es, der auf dem Thron saß, also Gott, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und deswegen drei Stichwörter. Ich mache jetzt keine Untertitel und Kapitel und so weiter, Aspekte, sondern nur drei Stichwörter. Was bedeutet das? Der erste Teil ist, Gott sagt, Schmerzen, Streit und Leid sind vergangen. Da heißt es, Gott wird alle ihre Tränen trocknen, Leid, Angst und Schmerzen wird es nie mehr geben. Wie wir über das Thema im Team gesprochen haben, so über den Himmel, hat jemand gesagt, ja, das Leben ist wirklich kein Ponyhof. Das sagt man ja manchmal so. Oder? Ja, das Leben, ja, es ist halt so, das Leben ist wirklich kein Ponyhof. Und im Hintergrund waren bei uns anhaltende gesundheitliche Probleme, Sorgen um die Eltern, Stress im Beruf. Man merkt, all das, was manchmal so kompliziert ist in diesem Leben. Und dann macht Gott die Türe auf und er sagt, ich werde alle Tränen, mit denen ihr in den Himmel kommt, ich werde die Tränen abtrocknen. Und dann wird es kein Leid, keine Angst und kein Schmerz mehr sein, sondern es wird wie leicht sein, fröhlich, unbeschwert. Ich finde es spannend, bei Beerdigungen, manchmal sind die Leute ja dann nicht so extrem gläubig. Aber mir ist es schon öfters passiert, dass sie wie am Grab gestanden sind und dann ist zum Beispiel die Mutter gestorben und es war schwierig, gerade am Schluss. Und dann sagen sie so einen Satz wie, jetzt hat sie es besser. Habt ihr das auch schon gehört? Jetzt, da ist etwas von dieser Ahnung, dass es einmal besser wird. Ein zweites Thema, an das wird man vielleicht nicht so denken, aber das ist das Thema Natur. Jetzt weiß ich nicht, was ihr für einen Blick habt auf die Natur. Manchmal wird das so ein bisschen romantisch, oder? Man redet von Sonnenuntergang und ja, und wie herzig die Tiere sind. Aber eigentlich ist die Natur, und so sieht die Bibel auch, da ist etwas wie zerbrochen. Natur ist manchmal auch brutal. Es hat immer schon Dürren gegeben, wo Menschen verhungert sind, wo Tiere verendet sind. Es hat immer schon Unwetter, Überschwemmungen gegeben. Und Paulus beschreibt es einmal und sagt, wir sehen, wie die gesamte Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neugeburt wartet. Und heute ist das ja alles noch einmal ein bisschen bedrängender. Wir sehen das alles auch mit Fotos. Heute sehen wir Fotos davon, wie der Regenwald zerstört wird. Heute haben wir davon gehört, wie die Hitze in Indien fast unmöglich zu ertragen ist, weil es gegen 50 Grad geht. Heute lesen wir von Norditalien und sehen Fotos vom Po und merken, da ist ja fast kein Wasser mehr. Und es wird immer schlimmer und die Eisbären sterben auch. Und im Alten Testament, schon im Alten Testament, spricht Gott davon, dass einmal alles wie neu wird. Das wird dann so beschrieben, Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ich finde es spannend, also die Quelle von unserem Denken, sie ist ja eigentlich die Bibel, also ich tue ja Bibelstellen einblenden. Aber ich finde es schon spannend, wenn Leute von ihren Nahtoderfahrungen berichten, dann kommt manchmal dieses Motiv vor, oder? Sie gehen auf dieses Licht zu und manche beschreiben schon, und im Hintergrund haben sie eine wunderbare Landschaft gesehen. Und das ist ein biblisches Bild, dass Gott sagt, eines Tages wird er auch die Natur erlösen, es wird etwas neu werden, auch in der Natur. Und jetzt ein dritter Punkt. Da geht es um Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus. Das gibt's dann, ist eine Bibelstelle, die habe ich, also wie ich in der Bibel zu lesen begonnen habe, war das die Bibelstelle, die ich am wenigsten verstanden habe. Also ich habe sie gelesen und habe mir gedacht, nein, das verstehe ich nicht. Da hat Paulus einmal von seinem Leben geschrieben, er schreibt einen Brief, er ist gerade im Gefängnis, und er weiß nicht, an welchem Punkt von seinem Leben er steht. Er weiß nicht, ist er jetzt hier und es geht noch ein paar Jährchen weiter oder ist er jetzt direkt hier und er wird bald sterben. Und es ist ein Moment, da merkt man, er ist wie hin und her gerissen. Er sagt, es wäre so wichtig, ich möchte noch weiter predigen, ich möchte euch besuchen, ich möchte euch noch mehr von Gott erzählen, das wäre so wichtig. Und gleichzeitig sehnt er sich danach, im Himmel zu sein. Ganz, das passt nicht ganz mit dem Buch zusammen, oder? Hat er geheißen, nein, ich möchte auch nicht sterben. Aber Paulus schreibt hier, manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Also, manchmal möchte ich am liebsten schon jetzt sterben. Gibt es etwas Besseres? Weil ich wäre doch dann bei Christus. Ich weiß nicht, wie ihr die Nähe von Gott erlebt. Habt ihr manchmal so dieses Gefühl, doch, ich kann wie Gott ein bisschen begegnen. Manchmal ist es ja im Alltag. Manchmal ist auch ein Gottesdienst, so ein Raum, wo man betet, wo man ein Lied singt und plötzlich hat man das Gefühl, man ist wie Gott nahe und er begegnet mir. Und gleichzeitig merkt man, wie das alles so auf dieser Welt so Stückwerk ist. Also ich sitze auch manchmal im Gottesdienst und dann merke ich, ja, die Predigt ist jetzt ein bisschen, könnte langsam aufhören, oder? Ist schon lang genug. Jetzt wird es langweilig. Das Lied ist ein bisschen kompliziert. Überhaupt, man ist unausgeschlafen und sitzt ein bisschen müde da. Oder man hat Kopfweh und dann empfindet man sowieso nichts von der Nähe von Gott. Es ist manchmal diese Nähe von Gott ist Stückwerk. Und trotzdem, ich habe mein Leben so ein paar Momente, sind wie kostbare Momente für mich, wo ich das Gefühl hatte, Gott ist mir jetzt ganz, ganz nahe. Also ich kann mich an so eine Szene erinnern, das war wie ja, eine große Veranstaltung mit ganz vielen Leuten, es war Lobpreiszeit. Und dann hat mich plötzlich ein Lied, so diese Nähe zu Gott, ich habe die so intensiv erlebt, das war mir wie peinlich, weil mir sind ein paar Tränen über die die Wangen runtergelaufen. Es war ganz ein schönes ein Gefühl von Friede, von Annahme. Es war wie ein Gefühl, das mich wie begleitet hat, auch durch die nächste Zeit. Und davon spricht Paulus, von dieser Nähe zu Gott. Einfach Gott nahe zu sein. Und es ist schön und es ist berührend. Das sind so die beiden Fragen vom heutigen Thema. Wie sieht deine Lebenslinie aus? So da oben? Eigentlich nur das Leben vor Augen? Oder so wie da unten mit dieser Hoffnung und mit dieser Begleitung, dass es nachher noch weitergeht? Und verändert das etwas in deinem Denken? Tröstet es dich? Richtet es dich aus? Und die zweite Frage ist, hast du diese Nähe von Gott schon erlebt? Hast du schon etwas davon gespürt, was es bedeutet, Gott nahe zu sein? Amen. Noch einmal der Hinweis auf die Fragen, könnt ihr gerne jetzt stellen. Wir wollen noch gemeinsam beten und bleiben dazu sitzen. Lieber Vater, du hast diesen Blick, der wie größer ist als der Blick, den wir manchmal auf unser Leben haben. Und so oft sehen wir einfach nur unser Leben und sind manchmal verzweifelt und enttäuscht, weil es nicht das gebracht hat oder das bringt, was wir uns wünschen, weil manche Dinge schiefgelaufen sind, weil manche Dinge einfach schwierig sind und schwierig bleiben und immer schwierig bleiben werden. Und es ist spannend zu lesen, wie die Christen damals wie noch eine andere Hoffnung auf dich hatten, wie sie weitergesehen haben, wie sie vom Himmel gesprochen haben und sich darauf gefreut haben. Und ich bitte dich, dass du uns diesen Blick weitest, in all dem, was uns manchmal beschäftigt, worauf wir uns ausrichten, dass du uns hilfst, das mit uns in unser Leben hineinzunehmen, was auf uns wartet. Und in einem Moment der Stille legen wir dir das hin, was uns jetzt belastet, was uns jetzt freut, was uns beschäftigt. Und wir möchten dir sagen, dass du unsere Hoffnung bist. Unsere Hoffnung auf ein erfülltes Leben, dass du etwas bist, etwas Bleibendes, etwas Besseres, etwas, was uns niemand wegnehmen kann. Und wir danken dir für jeden dieser Momente, in denen wir merken, dass du uns nahe bist. Und wir danken dir dafür, dass du uns eines Tages ganz, ganz nahe sein möchtest. Amen.